Herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Stimme eine Stimme geben. Heute sitze ich vor diesem wunderbaren kleinen Computer und habe ein wunderbares kleines Bildchen von meinem Gesprächspartner. Das ist der Florian Kiel. Grüß dich, Florian.
Hallo Andreas, schön
Schön.
dich zu sehen und zu hören und hier zu sein.
Genau, schön, dass du Zeit gefunden hast. Florian, du bist Sprecher und du bist Lehrer. Das ist ja eine sehr
Richtig.
interessante Kombination. Beides hat mit Sprechen zu tun und mit Kommunikation zu tun. Und wir wollen uns ein bisschen unterhalten, weil ich festgestellt habe, dass das so ein bisschen auch so dein Steckenpferd ist über den Spracherwerb, den es so gibt, wie man Sprache lernt. Und das Erste, was ich dann so mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass wir eigentlich schon pränatal anfangen, unsere Sprache zu prägen. Weil
Genau. Also,
das Kind das hört im Bauch, oder?
richtig, genau. Also der erste Kontakt mit Sprache findet tatsächlich dann nicht erst nach der Geburt statt, wenn man dann angesprochen wird, beziehungsweise ja als Säugling betütelt wird, sondern tatsächlich schon vor der Geburt gibt es Hörwahrnehmungen, die der Säugling eben im Mutterleib hat. Jetzt muss man sich vorstellen, dass das natürlich nicht der Klang der Sprache ist, den wir aus unserer Umwelt kennen, sondern dass das Ganze ganz gedämpfter und von Körpergeräuschen überlagerter Klang ist. Also Baby im Mutterleib hört da natürlich alle möglichen Geräusche im Körper von Blutkreislauf über Verdauung und alles Mögliche, aber halt dann eben auch von außen Klang über verschiedene Stimmen. Und ja, man ist der Ansicht, dass Babys daher auch schon so eine Art Muttersprachenwahrnehmung haben, also für den Klang der Sprache, die um sie herum gesprochen wird und da durchaus empfindsam sind für die Wahrnehmung, auch für Musik.
Das heißt, die kommen schon, ich übertreibe das so ein bisschen, sind im Mutterleib und stellen fest, ah, ich bin in der Türkei geboren oder ich bin in Deutschland geboren, sozusagen, ne?
Also im Grunde kann man wirklich fast davon ausgehen, dass das Hör, dass die auditive Wahrnehmung tatsächlich schon so ein bisschen muttersprachlich gepolt wird. Ja, für den jeweiligen Klang der Landessprache, der Umgebungssprache.
Wie geht es dann weiter, wenn man geboren ist? Gibt es da so verschiedene Ausprägungen, verschiedene Phasen, wo man dann besonders was, das eine besonders lernt, das andere besonders lernt?
Ja, absolut. Also man kann im Grunde sagen, dass so von der Geburt bis zum fünften, sechsten Lebensjahr eigentlich die Zeit ist, in der wirklich tief die erste Sprache oder bei einigen halt eben auch mehrere Muttersprachen, aber ja generell erstmal eine Muttersprache erworben wird. Und das beinhaltet ja einmal wirklich die jeweilige Sprache an sich, also je nachdem, in welchem Land ich nun mal geboren werde und was da um mich herum gesprochen wird, aber ja tatsächlich auch überhaupt die Struktur einer Sprache, also jetzt hinsichtlich dieser Faktoren, die in vielen Sprachen gleich sind. Also alle Sprachen sind zwar unterschiedlich, aber ja doch gleich aufgebaut. Also wir lernen quasi sowohl die jeweilige Sprache, Französisch, Chinesisch, Englisch, Isländisch, egal, und erwerben aber auch gleichzeitig unbewusst dieses Wissen über eine Sprachstruktur, die ich dann später, zum Beispiel im Kontext Schule oder im Erwachsenenleben, beim Erwerb einer Fremdsprache nochmal anwende. Und beim Spracherwerb, den du jetzt angesprochen hast, im kindlichen Bereich, da kann man davon ausgehen, dass so ungefähr mit den jeweiligen Lebensjahren konkrete Phasen durchlaufen werden, die ja recht klar gekennzeichnet sind von bestimmten Dingen, die so jeder durchläuft. Nicht im exakt gleichen Tempo, aber das sind so Abschnitte, die jeder von uns durchlaufen hat.
Ist denn so diese Spracherwerbphase, hat die irgendwann ein abruptes Ende oder läuft das eigentlich das ganze Leben über, dass wir was dazulernen? Also man sagt ja auch mal, wenn es zum Beispiel um Fremdsprachen geht, wenn man jung ist, kann man sie besser lernen, als wenn man älter ist.
Ja, also im Grunde schon,
Ne?
wenn wir jetzt wirklich sagen, Spracherwerb und dieses Basic-Rüstzeug, was ich brauche, das ist wirklich relativ schnell im Kindesalter abgeschlossen. Aber was dann natürlich noch weiter passiert, ist, dass wir unsere Kenntnisse weiter ausfeilen, üben, anwenden. Wir erweitern noch kontinuierlich unseren Wortschatz, lernen immer neue Begriffe kennen, lernen immer neue Zusammenhänge kennen, also füllen das Ganze inhaltlich immer noch weiter aus. Aber das Grundgerüst tatsächlich, dass wir sprechen können, das ist eigentlich dann schon so, no, mit dem fünften, sechsten Lebensjahr geschlossen. Da tut sich nicht mehr viel. Inhaltlich wächst das Ganze dann noch im Gehalt. Und was du gesagt hast, was Fremdsprachenlernen betrifft, stimmt. Ne? Man sagt eigentlich, je früher man sich da dran gibt und je jünger man ist, desto leichter werden noch Fremdsprachen gelernt. Das stimmt und das hat einfach mit der kognitiven Leistung zu tun, die wir alle in jungen Jahren eben leichter vollbringen können. Da finden neuronale Vernetzungen noch schnell statt, da können sich noch vieles im Gehirn ausprägen und je älter wir werden, desto schwieriger wird es allgemein für uns neue Dinge dazu zu lernen. Sind wir noch dazu in der Lage? Und unser Geist ist dann schon auch noch ja, aufnahmefähig natürlich unser ganzes Leben, aber so komplexe Strukturen wie Sprache, da kann man wirklich sagen, das fällt uns, je jünger wir sind, umso leichter.
Das heißt also, dass das Lernen von Fremdsprachen hat an sich gar nichts mit dem Spracherwerb an sich zu tun. Oder kann das
Genau.
auch das beeinflussen? Also wenn ich zum Beispiel in einem mehrsprachigen Haushalt aufwachse, ändert das meine Spracherwerbsstruktur irgendwo?
Also es kann es in der Hinsicht begünstigen, dass ich eben mit mehreren Sprachen als Sprecher in mehreren Sprachen sozialisiert werde. Die Phasen, die durchlaufen werden, sind aber die gleichen. Es geht ja nicht darum, sich nur in einer Sprache ausdrücken zu können und die zu verstehen, sondern tatsächlich auch erstmal Laute kontrolliert bilden zu können. Also wir müssen ja davon ausgehen, der neugeborene Säugling kann ja erstmal noch gar nichts außer wirklich Laute bilden. Und das sind so typische Laute bei Hunger, bei Schmerzen, ne? Schreilaute, Quaklaute. Und dann kommen wir irgendwann in die Phase, wo wir mit diesen gebildeten Lauten eben nicht mehr nur Geräusche machen, sondern anfangen können, Silben oder Wörter zu bilden. Die werden dann wiederum mit Sinn gefüllt. Und das kann in einer Sprache passieren, das kann aber fast zeitgleich auch in mehreren Sprachen passieren, je nachdem, wie wir aufwachsen.
Dieser Spracherwerb stelle ich mir jetzt gerade so vor, wir fangen an mit Lauten, ne? Hast du ja gesagt, schreien, ähnliches, glucksen, dann werden Worte draus. Ist das eine Art von Nachahmung, das heißt, wir hören Worte und wir machen das nach, oder ist das etwas, was im Gehirn von alleine so wächst?
Also es gibt unterschiedliche Theorien, aber das Stichwort Kopieren und Aufnehmen ist eigentlich das Entscheidende. Also genau das ist es. Wir wissen inzwischen aus der Forschung und aus vielen geschichtlichen Versuchen leider auch, wenn wir keinen sprachlichen Input bekommen als Säuglinge, entwickeln wir keine Sprache. Wir fangen nicht an zu sprechen. Wir müssen irgendjemanden um uns herum hören. Und das muss tatsächlich eine Interaktion mit uns sein. Also nicht nur die Ansprache über das Reden, sondern eben auch mit Fühlen, mit Tasten, mit Spielen, mit Klatschen, mit Geräuschen und mit allem. Und dafür sind wir ganzheitlich quasi empfänglich und machen das dann nach. Ja, also das ist wirklich erstmal nur das Nachahmungsprinzip und geht eben mit so ganz kleinen Silben und Lautkombinationen los.
Wo ist denn dann eigentlich der Unterschied zwischen uns und den Tieren? Also man könnte ja auch Tieren was vorblabbern und dann könnten die reden, aber die können es nicht.
Genau, die können tatsächlich keine Sprache entwickeln. Bei uns ist Sprache eigentlich so Nebeneffekte des aufrechten Ganges. Also dadurch, dass wir irgendwann mal in der Evolution unsere aufrechte Haltung eingenommen haben, ist durch die geknickte Form hier im Kehlkopf, konnten sich die Sprechorgane herausbilden, die Tiere nicht haben und deswegen auf Laute beschränkt sind. Aber das ist bei uns ein nützliches Beiwerk vom aufrechten Gang tatsächlich.
Aber es gibt ja auch Papageien, die können so Art sprechen. Ne? Liegt das auch
Ja,
daran,
das
dass sie
stimmt.
so
Aber
oder?
die treffen dann zufällig unsere Lautung, aber die,
Okay.
ja, das ist aber dann nicht tatsächliches Sprechen. Das ist dann deren Lautbild, die unsere Sprache ganz gut nachgestalten können, aber das ist nicht deren Sprache.
Jetzt haben wir so ein bisschen darüber geredet, wie Sprache entsteht. Was kann denn eigentlich eine Sprachentwicklung stören? Also außer, dass niemand mit einem redet.
Ja, also. Wenn man erstmal davon ausgeht, dass eine Sprachentwicklung geglückt verläuft, dann ist es eben, ich habe sehr, sehr viel Ansprache und mein Umfeld liefert mir viel Input, benennt alle möglichen Dinge in meiner Umgebung, spricht, artikuliert mit mir und leitet mich dazu an, ein gelungener Sprecher zu werden oder ein starker Sprecher zu werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist eben das Problem, dass ich vielleicht dann der Einfachheit halber die Dinge nur so halbherzig kopiere, mich nicht deutlich artikuliere, auch nicht Satzstrukturen nachspreche, weil es nicht von mir spielerisch eingefordert wird. Und das Problem ist, wenn diese Sprachentwicklung dann in den ersten Lebensjahren ungünstig oder mit wenig Input verläuft, dann ist es ungeheuer schwierig, das im Nachgang wieder aufzuholen und nachzubilden.
Kommt daher auch dann diese Sprechfehler wie Stottern zum Beispiel oder Lispeln oder hat das wieder eine andere Ursache?
Also Sprechstörungen, die du jetzt genannt hast, sind auch so typische Sachen, die nicht unbedingt abhängig von, ja, von meinem sozialen Umfeld sind. Die bilden sich heraus und das kann ja unterschiedlichste Ursachen haben. Also Stottern ist ja sehr, sehr häufig falsches Atmen. Also das entsteht eben dadurch, dass ich zu hastig atme oder nicht in der Lage bin, Dinge auszusprechen. Die wiederum haben ja ihre Ursache auch wieder in Problematiken. Stottern kann zum Beispiel die Folge von Schockerlebnissen sein, durch irgendwelche großen Schreckmomente, irgendetwas, ne, was mich aus der Phase gebracht hat und wo ich eben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes dann in Situationen neige, verkehrt zu atmen. Und andere Sprachstörungen wie Lispeln können ja einfach auch so eine Art Angewohnheit sein oder mit minimalen Fehlstellungen im Mund- oder im Kieferbereich zu tun haben, die dann eben schon hörbar unsere Sprache beeinträchtigen.
Aber wenn ich jetzt so, ich sag mal, ich stotter stark oder ich lispel stark, dann traue ich mich ja auch nicht zu sprechen. Das heißt, ich gebe ja auch gar, damit meiner Stimme oder meiner Sprache gar nicht die Möglichkeit, sich auszuprobieren, oder? Also ist das dann wieder die Rückwirkung auf den Spracherwerb, auf das sich artikulieren können, was mich dann wieder begrenzt?
Natürlich kann man sagen, es ist wie bei allen Dingen, je mehr ich spreche und je mehr ich motiviert bin, angstfrei und kommunikativ zu agieren, desto wahrscheinlicher ist, dass ich das dann eben auch gut mache oder dass ich eben Sprachstörungen beheben kann. Das stimmt. Und das ist dann natürlich quasi so das Doppelminus, wenn ich eben da schon eine Problematik habe, eine Thematik und dann durch soziale Ausgrenzung oder eben negatives Feedback dann noch Sprechangst entwickle. Das wäre natürlich ganz fatal. Dann würde ich ja noch weniger Übung haben, noch weniger Sprachgebrauch haben und dann wird es ganz schwierig. Also das Gipfelbeispiel davon ist der Mutismus, also so eine sehr, sehr stark ausgeprägte Sprechangst, in der Kinder oder Heranwachsende, egal in welchem Alter, dann tatsächlich Sprechblockaden haben und selbst wenn sie wollen, die Sprache nicht mehr einsetzen können.
Das hat was mit Verknüpfung im Gehirn zu tun, oder?
Ja, also das sind dann aber wieder psychologische Auffälligkeiten, die das sehr stark beeinträchtigen. Also vornehmlich Ängste, Ängste vor der Umgebung, ja, im häuslichen Bereich, Gewalt oder Vernachlässigung, das äußert sich dann häufig in so einer Ohnmacht und letztlich auch in einer kommunikativen Ohnmacht. Das
Okay,
ist
ja.
quasi so als Hilfeschrei zu verstehen, der aber tatsächlich stumm ist. Also Verstummung und Nichtkommunikation ist eigentlich immer ein Alarmzeichen, denn eigentlich wollen wir reden, wir wollen uns mitteilen und wir wollen Sprache anwenden. Wenn das jemand nicht macht oder vermeidet, dann ist das durchaus ein Grund zur Sorge.
Du hast jetzt ja auch schon angesprochen, man kann da was dagegen tun, man kann diesen Spracherwerb fördern, indem man viel mit ihnen spricht. Also Aufgabe für Sprachtherapeuten, oder?
Ja gut, die Sprachtherapie würde jetzt noch andere Ansätze anwenden. Wenn jetzt wirklich jemand mit einer Problematik kommt, die jetzt Aussprache betrifft oder Atmung betrifft, dann gibt es ja wirklich therapeutische Maßnahmen und dann sagt man, okay, wir trainieren Lippenmuskulatur, wir trainieren Zungenmuskulatur, wir machen Ausspracheübungen. Also man nimmt dann wirklich sehr, sehr, sehr konkret die jeweilige Auffälligkeit ins Visier und dann können Logopäden dann mit einem arbeiten. Was so aus der Unterrichtserfahrung oder aus der Schulerfahrung allerdings dann auffällig ist, ist, dass es schwierig ist, Dinge in die Alltagssprache zu transferieren. Also es kann durchaus sein, dass in einer therapeutischen Situation unter Anleitung ein Stotterer nicht stottert und da viele, viele Strategien und Impulse mitbekommt, wie er das auch in der Alltagssprache vermeiden kann. Ist man aber wieder in der Alltagssituation, ist es schwierig, darauf zurückzugreifen. Und Sprache und Sprachverhalten bewusst zu steuern. Also das ist schwierig. Langer, langer Prozess, erfahrungsgemäß.
Also es gibt ja diese Art von Witz, ne, wo die Leute, wenn sie singen, nicht stottern, aber wenn sie reden, stottern. Stimmt das? Gibt es das
Absolut. Also
tatsächlich?
ich habe auch schon im Unterricht mit Stotterern zu tun gehabt. Und sobald das nicht mehr dieser normale Artikulationsfluss ist oder der Wunsch, sich jetzt und hier mitzuteilen oder mitteilen zu müssen oder mitteilen zu wollen, der ist mit Anspannung, mit Druck verbunden und dann ist im wahrsten Sinne des Wortes eben der Sprechapparat oder die Atmung verkrampft und dann klappt es nicht.
Ja.
Und in anderen losgelösten, zum Beispiel singenden Kontexten, es ist ein ganz anderer, ja, eine ganz andere Stimmung im Körper und daher ein häufig eben nicht blockierter, sondern gelöster Sprechfluss.
Hat das auch was damit zu tun, dass man sich dann gar nicht mehr auf die Sprache an sich konzentriert, sondern auf die Melodie zum Beispiel? Also ich
Ja,
denke jetzt
genau.
gerade auch so an Übungen, die ich ja ab und zu mache, wo ich die Menschen gehen lasse, während sie sprechen und merke, die Stimme ist viel lockerer, viel freier, weil man sich nicht mehr darauf konzentriert.
Genau. Wann immer wir irgendetwas beiläufig machen oder beiläufig lernen, funktioniert es erfahrungsgemäß am besten, eine zu hohe Konzentration und Fokus im Sinne einer Anspannung ist nicht gut. Dann erleben wir uns blockiert und dann, wenn es klappen soll, ja, klappt es dann genau nicht.
Es gab ja mal in der Schule die Entwicklung Schreiben wie Sprechen, um auch diesen Spracherwerb ein bisschen zu fördern. Du als Mann von der Praxis, was hältst du von dieser Idee?
Ja, also diese Idee ist immer geteilt aufgefasst worden und ich würde auch ja das so sehen hinsichtlich zwei Seiten einer Medaille. Denn zunächst mal müssen Kinder in dem Übergang von Kindergarten zu Schule, also wenn es um den Schriftspracherwerb geht, erst einmal nachvollziehen können, dass jeder Laut, den wir in der mündlichen Sprache bilden, verschriftlicht werden kann. Das ist eine Abstraktionsmöglichkeit. Gibt. Für ein B, ein T und ein K gibt es ein vereinbartes Zeichen, das kann ich lernen, das kann ich anwenden und das kann ich verschriftlichen. Diese Methode Hören oder Schreiben nach Hören dient zunächst mal dazu, diese sogenannte phonologische Bewusstheit zu entwickeln. Und die ist super. Und das funktioniert beim Wort Ampel zum Beispiel gut. Wenn ich mir das auflautiere, dann höre ich ein Ampel und dann kann ich das Wort, wenn ich die Grapheme entsprechend kenne, lautgetreu und gut verschriftlichen. Problematisch wird es bei Wörtern, die wir nicht lautgetreu verschriftlichen. Ich höre nicht, dass Ball mit Doppel-L geschrieben wird. Ich höre auch nicht bei Hund, dass da ein D am Ende ist, denn ich höre eher ein T. Dann wird es schwierig und spätestens in dem Zeitpunkt, oder zu gegebener Zeit, würde ich sagen, muss man eben dann auf rechtschriftliche Dinge achten, diese durchnehmen und das Ganze dann halt ein bisschen bremsen, weil diese Entwicklung ausschließlich nach Gehör zu schreiben, würde natürlich ja sämtlichen oder zahlreichen Rechtschreibstrategien entsprechen. Aber für die Ausbildung einer phonologischen Bewusstheit ist es gut. Wir alle, behaupte ich mal, die jetzt nicht mehr ganz jung sind, sind durch eine härtere Schule gegangen und wir haben tatsächlich durch einfach nur die Vorgabe und das Abschreiben und das Transfer auf verwandte oder dem Wortstamm entsprechende Wörter uns eine Rechtschreibung angeeignet. Aber wir waren nicht so aktive Schreiber, denn wir konnten das einfach nicht. Wir haben das durch Kopie und Nachahmung eingetrichtert bekommen, haben aber bessere rechtschriftliche Kenntnisse dadurch erlangt. Also wir entlassen heute Schüler in den Schulen, bei denen man sagt, okay, Rechtschreibung und Lesefähigkeit ist nicht mehr auf dem Niveau wie früher.
Geht das Hand in Hand eigentlich, lesen und schreiben? Das heißt also, wenn ich beispielsweise im Spracherwerb eine Störung hatte, kann ich trotzdem ein großartiger Schreiber sein? Oder geht das Hand in Hand?
Also Sprache und Spracherwerb ist auch immer an Kognition gebunden, muss man ganz ehrlich sagen. Also je fitter wir geistig sind, desto besser können wir mit Sprache umgehen. Kreativ mit Sprache umgehen, kreativ schreiben, eigene Texte verfassen, planen, ausgestalten, überarbeiten, auf Rechtschreibung achten. Das ist im größten Teil eine kognitive Leistung und wer da kognitiv stärker ist, kann das. Und ehrlicherweise muss man sagen, wer kognitiv schwächer ist, ist meistens auch nicht ein Virtuose, weder in der gesprochenen noch in der Schriftsprache.
Hat das auch was mit der sozialen Schicht zu tun? Oder nur bedingt?
Ja, gut, also es gibt nie alle und es gibt nie keiner, aber ich würde aus der Erfahrung sagen, generell kann man sagen, soziale Herkunft entscheidet leider immer noch viel zu stark über Spracherfolg und Spracherwerb und eben in der Folge über Bildungserfolg. Ja, das heißt, wenn ich in einem sozialen Milieu aufwachse, das man sprachschwach nennen kann, weil dort wenig gelesen wird, weil dort wenig gesprochen wird. Und wenn dann die Sprechqualität hinsichtlich Artikulation, Wortschatz, Begriffe, Satzbau und sowas schwach ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich dort auch sprachschwach sozialisiert werde und was nicht in den ersten Kindesjahren so bis zum sechsten Lebensjahr passiert ist, ist sehr, 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 sehr schwer nach- oder aufzuholen. Es ist fast unmöglich. Und wenn meine Sprachsozialisation schwach ist, dann wahrscheinlich auch mein Bildungserfolg und meine späteren Berufschancen und Berufsbilder, die mir dann offen stehen.
Du hast vorhin mal angedeutet, es gibt verschiedene Theorien über den Spracherwerb. Du hast mir auch im Vorfeld mal so drei geschickt. Lass uns doch mal kurz über die reden. Es gibt den Ansatz des Nativismus. Was sagt der aus? Was ist dem seine Grundlehre?
Ja, also das geht davon aus, dass wir alle eben ein bestimmtes Hirnareal im Kopf haben, das für den Spracherwerb da ist. Und es geht also bei diesen unterschiedlichen Erklärungstheorien eben darum, man hat bis heute eigentlich nicht wirklich herausgefunden, weshalb wir uns Sprachstrukturen so erschließen können, dass wir, abgesehen von der Vorgabe, irgendwann imstande sind, Sätze zu sagen, Aussagen zu treffen, die uns keiner vorgesagt hat, sondern dass wir das, was wir aufgenommen haben, im Sinne von, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, anwenden und ausgestalten können bis ins Unendliche und unglaublich individuell. Und man streitet sich nach wie vor in der Forschung darüber, worin das begründet liegt. Und einige Forscher, nativistischer Ansatz, sagen eben, okay, das ist begründet, weil wir alle ein Hirnareal haben, in dem quasi, ja, im Grunde eine Sprachstruktur vorgegeben ist und damit werden wir wo auch immer geboren, aber das ist unsere Grundfähigkeit, die jeweilige Sprache erwerben zu können. Also quasi wie so ein Schrank oder mit Schubladen, wo da nur noch was reingekippt werden muss und so können wir Sprache erwerben.
Dafür würde ja sprechen, zum Beispiel, dass Schlaganfallpatienten ihre Sprache verlieren, ne? Wenn das da in
Genau,
dem
also
Bereich
das
ist.
würde damit zusammenhängen, genau, dass wir quasi sagen, es gibt ein Hirnareal für Sprache. Das ist auch unstrittig, aber das ist tatsächlich quasi wie so eine Art vorgegebene Struktur. Also möglicherweise eine, also es gibt so eine, wie so eine Grammatikblaupause. Gut, und die kann dann gefüllt werden mit der jeweiligen Landessprache. Das ist eine Annahme, dass es irgendwie so eine Art Vorstruktur geben muss, damit wir eben eigenkreativ mit Sprache umgehen können und nicht nur das kopieren, was man uns vorgibt.
Der Kognitivismus, was sagt der im Gegensatz dazu?
Ja, also Kognitivismus ist, wie ich schon sagte, dann eher die Richtung, dass es darum geht, dass wir einfach kognitiven Input brauchen und kognitiv stark sein müssen, um Sprache zu erwerben. Also der Kognitivismus geht davon aus, es ist von unserer Intelligenz und nur davon abhängig, ob und wie wir Sprache erwerben.
Das heißt also, der sagt, je klüger ich bin, desto besser kann ich sprechen.
Genau. Das wäre das
Okay.
subsumiert, ne? Also das sind ziemlich komplizierte Theorien und Ansätze in der Sprachwissenschaft, die man tatsächlich jetzt nur anreißen kann, aber plakativ gesagt, ja.
Und dann
Genau.
hast du noch erwähnt den Interaktionismus. Das
Genau.
würde ich jetzt vom Namen her sagen, wirklich das, was du vorhin erklärt hast, hören und nachmachen, ne?
Genau. Also das ist quasi die Theorie, die vordergründig eben sagt, okay, es bedarf eigentlich wirklich nur der Interaktion mit den Mitmenschen. Und das entscheidet darüber, wie ich mich sprachlich entwickle. Also diese Theorie würde jetzt eben diesen kognitiven Ansatz tiefer setzen und würde sagen, es hat im Grunde jeder mehr oder weniger das Potenzial, aber es hängt von meinem Umfeld ab. Wie ich aufwachse, was für einen sprachlichen Input bekomme ich, was hat der für eine Qualität, was hat er für einen Umfang und entsprechend diesem werde ich eben auch ein qualitativ gut entwickelter Sprecher oder bewege mich eher irgendwo, na, auf einem etwas flacheren Niveau.
Können
Aber
das
das
dann.
ist wirklich der Interaktion bedarf, das wissen wir, aber das drückt diesen Aspekt sehr in den Vordergrund.
Deswegen ist auch klar, dass Tarzan am Anfang nicht reden konnte.
Ja, ganz genau.
Ja.
Es gibt so diese Legende. Also jeder, der sich mit Sprachwissenschaften auseinandersetzt, hört dann mal von diesem Experiment. Man weiß nicht, ob es das gegeben hat, aber wo irgendjemand dann mal Säuglinge ausgewählt hat und hat gesagt, okay, die werden jetzt wirklich nur versorgt, aber die werden nicht angesprochen. Keine Sprache, kein Liebeswort, kein Singsang, keine Sprechmelodie, nichts. Und wir wollen mal gucken, was die Ursprache der Menschheit ist, also was die quasi von sich aus anfangen zu sprechen. Und sofern das tatsächlich stattgefunden hat. Das ist auch ein bisschen so aus diesem Bereich der düsteren Legenden. Da hat das aber nicht funktioniert, ne? Und die Kinder sind im Grunde auch dann nicht lebensfähig geworden und das konnte sich keine eigene Sprache entwickeln.
Das heißt also, wenn ich jetzt, weil ich fasse jetzt mal dieses nicht lebensfähig auf, ne? Das heißt, wenn ich keine Kommunikation habe, wenn ich mich nicht ausdrücken kann, und ich meine jetzt nicht Menschen, die taub sind, weil die können sich ja auch ausdrücken oder stumm sind,
Genau.
wenn ich nicht die
Beeinflusst.
Gelegenheit habe, meine Sprache zu entwickeln, dann gehe ich am Ende daran auch zugrunde, an der fehlenden Kommunikation, um es überspitzt zu
Sprache ist
sagen.
Ausdruck, ne? Also ich würde sagen, wir nutzen das Ganze als Ausdrucksmittel, als Darstellung unserer Bedürfnisse, Gefühle, Wünsche und leben eigentlich von der Kommunikation. Und ich glaube, abgesehen jetzt mal von Behinderungsbildern, wo ich halt dann eben andere Kommunikationsstrategien entwickeln kann, ist Sprache für uns wirklich fast überlebenswichtig. Also ohne Sprache auszukommen und teilzuhaben, ist eigentlich ausgeschlossen. Es ist eben die große Hürde, wenn wir aus irgendwelchen Gründen in einen Raum kommen, dem wir uns nicht mitteilen können. Fremdsprache zum Beispiel. Ne? Also wir sind jetzt irgendwie aus Gründen losgelöst, aktuell in Schule die Flüchtlingsthematik, sowohl aus Europa als auch aus dem weiteren Raum. Kinder, die nicht kommunizieren können und damit der unmittelbare Anschluss zu einer Gruppe verwehrt ist, das schlägt sich sofort aufs Gefühlleben aus. Und man muss so schnell wie möglich gucken, dass Kommunikationsstrategien angebahnt werden durch das Erlernen der Fremdsprache oder durch andere Mitteilungen und durch, ne, Zeichen und was weiß ich was. Aber Kommunikation, Interaktion ist unentbehrlich.
Wir haben vorhin das Thema angesprochen, Logopäden. Es ist ja irgendwann mal so Mode geworden, sobald mein Kind irgendwie ein Wort lispelt, wird es zum Logopäden geschleift. Ist das nötig oder wächst sich das auch irgendwie raus ein bisschen?
Ja, das ist so die große Frage. Also ich finde auch so Therapien haben in den letzten Jahren ungeheuer geboomt. Und da macht man jetzt mit Logopädie ist ein Beispiel, aber auch Motopädie und mit allem Möglichen eigentlich recht viel, wo man sich ein bisschen wundert und denkt, ja, komisch, wie sind wir denn vor 20, 30 Jahren irgendwie groß geworden? Da brauchte das irgendwie keiner. Woran hat denn das gelegen? Und ich glaube, heute sind wir sehr darauf erpicht, vermeintliche Mängel oder Schwächen auszumerzen und auszubessern und neigen schneller dazu, therapeutische Angebote wahrzunehmen. Was auch darin begründet liegt, ist, dass das Erfahrungsfeld der Kinder sich verändert hat. So Motopädie brauchte auch früher keiner, weil wir halt draußen über Stock und Steine geklettert sind, gefallen sind, balanciert sind und damit eigentlich grob und feinmotorisch, ja, alles gelernt haben, was man dann irgendwann später braucht. Heute kommen die Kinder in die Schule und haben wenige motorische Erfahrungen, haben keinen Stift gehalten, haben nie mal krickelnd gemalt, haben nicht irgendwie im Schlamm gemalt oder so diese ganzen Erfahrungen, die man eigentlich Kindern nur wünschen kann, gemacht. Und dann gibt es das Problem, zum Beispiel in Schule eben feinmotorisch eine Schriftmotorik entwickeln zu müssen. So, und dann ist diese Grundlage nicht gelegt und wir versuchen, die therapeutisch auszugleichen. Und da der Transfer zur Logopädie auch. Früher wurde ja im häuslichen Umfeld mehr gesungen, mehr kommuniziert, vorgelesen und alles. Und damit hat man eigentlich präventiv schon viele, viele Auffälligkeiten sehr reduziert, mit denen wir es heute zu tun haben. Von daher ist so ein bisschen die Grundfrage, würden wir einfach viel Input geben und so und auch sprachlich experimentieren und spielen, würden sich viele Problematiken erledigen. Und du sagtest, ob man früh alarmiert sein muss. Deswegen würde ich sagen, eigentlich nicht. Man kann natürlich auch zu Hause ganz, ganz viel fördern, machen und Impulse liefern. Und das erübrigt dann vielleicht irgendwann die Notwendigkeit, therapeutische Angebote wahrnehmen zu müssen.
Also vielleicht einfach mal abends eine halbe Stunde den Fernseher auslassen, mit den Kindern was lesen, spielen, reden, singen.
Singen,
Das
klatschen.
erspart, ja.
Ja, Spaß an Sprache fördern, also auch das Experimentieren mit Sprache, jetzt so im Zuge der letzten Jahre. Und ja, es gibt ja dieses Lied, drei Chinesen mit dem Kontrabass. Jetzt würde man so sagen, ja, okay, müssen das noch die Chinesen sein, ne? Das war jetzt irgendwie früher so ein bisschen Political Correctness. Naja, wie auch immer, halt so ein Kinderreim halt. Aber da zum Beispiel intuitiv Vokalstrukturen zu variieren. Pro Chonosen Motocontropus, drei Chinesen mit dem Kindribis, ne, das machen Kinder nicht bewusst. Also die wissen dann nicht, okay, ich mache jetzt hier gerade eine Vokalersetzung. Aber wenn man das intuitiv macht, dann ist das ein Riesenaspekt von phonologischer Bewusstheit und Anwendung von Sprachreflexion. Und wenn das spielerisch angeleitet wird, ist das wunderbar und dann haben wir Supersprecher, die gar keine Hilfe brauchen.
Gut, also die Axt im Haus erspart den Zimmermann in dem Fall sozusagen.
Auf jeden Fall. Und wie du gerade gesagt hast, öfters mal den Fernseher auslassen, genau, oder welches Medium auch immer. Erwiesenermaßen, da ist sich die Forschung dann ausnahmsweise mal einig, ist, dass Sprache sich nur wirklich in der Interaktion entwickelt, im menschlichen Miteinander. Also wenn ich jetzt sage, ich setze das Kind vor den Fernseher und da wird vielleicht auch irgendwas demonstriert, ne, hinsichtlich Artikulation, A, E, I, O, U oder was auch immer, das funktioniert nicht als Ersatz. Es ist immer das Persönliche und die Interaktion, die Sprache überhaupt entwickelt.
Super, also ich fand das sehr interessant. Da können wir wahrscheinlich stundenlang reden und kommt dann auch noch in andere Bereiche mit rein, weil das eine lässt sich vom anderen nicht trennen. Gerade wenn man so als Lehrer arbeitet, aber auch wenn man als Sprecher arbeitet, fällt es einem, glaube ich, auch auf, wie viel Arges da liegt in der Sprache, wo man denkt, ah, muss das denn sein? Ich rede jetzt gar nicht vom Genitiv und Dativ, sondern einfach, wie man sich rausdrückt. Wobei ich letztens eine Studie gelesen habe, das fand ich auch ganz interessant, dass eben diese Handy- und digitale Welt, wo man ja viel mit Abkürzungen und nur mit halben Sätzen arbeitet, eigentlich die Kommunikation im normalen Leben wenig beeinträchtigt, dass man sozusagen zwei Sprachzentren hat. Die eine, die ich am Handy benutze und eine, die ich zum Beispiel im Aufsatz benutze.
Völlig richtig. Also ich bin auch so ein Paradebeispiel dafür. Ich kommuniziere auf WhatsApp zum Beispiel nur, schreibe immer alles klein. Keine Ahnung wieso. Ne? Wenn man dann einen Satz Schlusszeichen gemacht hat, dann ist das wieder groß. Der Rest ist bei mir immer klein. Und da denke ich auch schon mal so, okay, was die Leute wohl denken. Ne? Der ist Lehrer und kann Groß- und Kleinschreibung nicht. Doch, vielleicht auch keine Kommata oder irgendwie sowas. Das ist für mich keine richtige Art, also keine richtige, so ganz wertige schriftliche Kommunikation. Das ist halt so wie mündlich gesagt, da kommt es ja auch nicht so drauf an, im mündlichen, alltagssprachlichen Ausdruck. Und gut, aber wenn es dann darum geht, irgendwie eine offizielle Mail oder einen Brief zu verfassen, dann kann ich es natürlich schon. Deswegen ist es immer gut, wenn wir da switchen können und Sprache mal wirklich elaboriert und mal auch ein bisschen legerer gebrauchen können. Das macht nichts. Es sollte halt natürlich aber nicht allgemein und überhaupt verflachen. Und da müssen wir uns halt eben leider eingestehen, dass insbesondere halt junge Sprecher und Schreiber nicht mehr über ganz so verbindliche Schrift- und mündliche Sprachkenntnisse verfügen, wie wir sie uns wünschen. Und dass Sprachgebrauch dass wir dazu neigen, das zu vernachlässigen.
Letzte Frage, weil du es vorhin auch so angedeutet hast. Hast du das Gefühl, dass die Kommunikationsfähigkeit bei Jugendlichen nachgelassen hat in den letzten Jahren? Die Qualität auch?
Ja, die Kommunikationsfähigkeit, in welcher Hinsicht hättest du noch
Also
irgendwie
zum
ein.
Beispiel, auch die Qualität, wie man sich ausdrückt, wie die Kommunikation
Ja.
funktioniert zwischen Sender und Empfänger, dass da die Ebenen nicht mehr so funktionieren, wie sie früher funktioniert haben. Weil vielleicht auch der
Ja,
Wortschatz kleiner geworden ist.
habe ich. Und zwar dann, wenn mich in der Schule, ich regel alles, was Ausbildung oder Praktika an unserer Schule angeht. Und da kommen teilweise Nachrichten, also E-Mails, die extremst leger formuliert sind und die einfach nicht einer Anfrage angemessen sind, wenn ich mich irgendwo vorstellen möchte und gerne ein Praktikum machen möchte. Also, ne, es gibt auch viele, bei denen klappt das noch wunderbar und alles ist gut. Aber teilweise kommt das in einer Legerheit einher, die eben darauf hinweist, okay, hier kann einer nicht adressatengerecht formulieren. Also so kann man Familie und Freunde ansprechen, aber so kann man nicht eine potenzielle Praktikumsstelle oder halt so unter dem Stichwort Arbeitgeber, so kann man den nicht adressieren. Da muss es eine formalere Anrede oder eine formalere Sprache geben. Und da gibt es etliche Ausreißer. Da muss man immer überlegen, wie man dann reagiert, ob man das trotzdem zur Kenntnis nimmt, ob man das dann eben auch rückmeldet und sagt, naja, tut mir leid, aber so kommen wir nicht ins Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ob man im Idealfall halt vielleicht noch einen Tipp mitliefert, als Schule natürlich immer, und sagt, okay, Anfrage zur Kenntnis genommen, bitte wiederholen und zwar so und so und merken und anwenden. Denn ja, Sprache kann auf unterschiedlichen Leveln stattfinden und das müssen wir wissen und beherrschen.
Ich finde, das ist ein etwas frustrierendes Schlusswort, aber wir lassen das einfach mal so da stehen, Florian. Ich danke dir, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast. mit uns über dieses Thema zu plaudern. Es gibt sicherlich den einen oder anderen draußen, den das ganz besonders interessiert. Mir dann gerne eine Anfrage stellen, wenn er was konkrete Frage hat. Ich würde sie dann einfach an dich weiterleiten. Du bist da, glaube ich, sehr
Sehr gerne.
offen, alles zu beantworten. Danke dir und wünsche dir einfach noch einen schönen, tollen Tag, ne?
Danke ebenso.
Gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.